Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute befassen wir uns mit dem Thema Aktuelles aus der Bibel über Ehe und Familie. In der Diskussion um Lebensfragen aus biblischer Sicht tauchen oft Schlagworte auf. Solche Klischees, die meist kritiklos übernommen und weitergegeben werden, beeinträchtigen auch die rechte Behandlung des Themas von Ehe und Familie. Hier sind einige Kostproben. Die Bibel ist fortschrittsfeindlich. Für viele Leute ist das eine ausgemachte Sache. Sie wollen die überholten Tabus mit aufgeklärter Wissenschaftlichkeit ersetzen. Fortschritt und Neuheit sind auf jeden Fall sinnvoll und begrüßenswert. Aber zeigt nicht gerade unsere Umwelt, dass nicht jeder Fortschritt ein echter Gewinn ist? Gerade die progressivsten Kräfte protestieren am lautesten gegen Massenvernichtungsmittel, Konsumverhalten und Wirtschaftskonzentration. Obgleich das ja auch ein Fortschreiten bedeutet. Aber das Neue ist nicht unbedingt gut, wie auch das Alte nicht notwendigerweise schlecht ist. Die Bibel ist keineswegs fortschrittsfeindlich im Sinne jener verallgemeinernden Anklage. Sie selbst enthält den Bericht über wesentliche Fortschritte in der religiösen Entwicklung des Menschen, von sehr einfachen Anfängen im Alten Testament bis zur Vollendung der Heilsgeschichte in Christus. Allerdings setzt Gott den Maßstab des Fortschritts. Tiefere Einsicht, sittliche Entfaltung und das Wachsen in der Liebe sind dabei entscheidend. Gleichzeitig gehört dazu die Abwehr verhängnisvoller Entwicklungen, da beispielsweise die allgemeine Förderung von Homosexualität oder Pornografie keinen echten Fortschritt darstellen. Ein weiterer Vorwurf lautet: Die Bibel ist sexfeindlich. Bei diesem Vorwurf erscheint es nötig, erst einmal die Begriffe zu klären. Die Abwehr übersteigerter Sexualität ist keinesfalls Sexfeindschaft. Wer gegen Partnertausch und Gruppensex eintritt, muss selbst noch lange kein Sexmuffel sein. Außerdem muss deutlich zwischen biblischer Lehre und kirchlicher Tradition unterschieden werden. Die Heilige Schrift vertritt nicht die Leibfeindschaft gewisser Mönchskreise. Dagegen schildert sie die Leibesgemeinschaft von Mann und Frau in ganz realistischer Weise. Allerdings findet sich in der Bibel keine perverse Lust an der Schilderung unzüchtiger oder unanständiger Einzelheiten wie in der modernen Literatur. Einer der Schriftabschnitte, die den Vorwurf der Sexfeindlichkeit der Bibel eindeutig widerlegt, ist das alttestamentliche Hohelied. Ein anderes Vorurteil tönt: Keuschheit ist schädlicher Unsinn. Der Generation, die alles sofort haben will, erscheinen Verzicht und Warten unsinnig. Aber Ungeduld ist nicht unbedingt eine Tugend. Sie zerstört vieles, das zur wirklichen Entfaltung Zeit braucht. Der verbreiteten Auffassung, Enthaltsamkeit sei doch schädlich, widerspricht der Fachmann. Hier ein Zitat: Man kann die Enthaltsamkeit niemals als eine Gefahr für das Nervensystem normaler Männer betrachten. Die Enthaltsamkeit hat nur für minderwertige Nervensysteme, die vielfach starke sexuelle Bedürfnisse haben, üble Folgen. Vielleicht hören wir eher auf einen jungen Menschen, der aus unmittelbarem Erleben zu diesem Thema schreibt. Ich hatte mit 17 meinen ersten Freund. Große Liebe etc. etc. Da ich frei von allen Vorurteilen erzogen war, fiel es ihm nicht schwer, mich nach einigen Monaten zu überzeugen, dass man zusammen noch mehr tun kann, als sich nur zu küssen. Dummerweise ließ von dem Augenblick an, wo ich alles geboten hatte, was ich bieten konnte, das Interesse meines Freundes merklich nach. Die Freundschaft platzte, vom Heiraten war keine Rede mehr. Ich hatte nacheinander zwei weitere Freunde, und da die Jungfrau sowieso schon putsch war, waren wir nicht mehr sehr zimperlich. Von dem ersten Freund blieb mir nur ein fader Geschmack auf der Zunge, von dem zweiten ein Baby. Dass ich 9 Monate besonders froh gestimmt war, kann ich nicht behaupten. Es gab zum Glück eine Fehlgeburt. Von Erfahrungen hatte ich vorerst genug. Nach einiger Zeit lernte ich einen jungen Arzt kennen. Wir liebten uns sehr. Wir verlobten uns. Er drängte mich kein einziges Mal, mit ihm zu schlafen. Kurz vor der Hochzeit erfuhr er durch Zufall etwas von meinem Vorleben. Er löste die Verlobung. Sein Argument war, dass er es nicht fertig brächte, ein Mädchen aus zweiter oder dritter Hand zu heiraten. Außerdem hätte die neueste medizinische und psychoanalytische Forschung erwiesen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr eine schwere Belastung für eine Ehe sei. Ersteres konnte ich ihm nachfühlen, letzteres kann ich nicht beurteilen. Dann kam nochmal eine Chance. Ein bildhübscher, sympathischer Student. Er wollte Ingenieur werden. Um späteren Entdeckungen vorzubeugen, erzählte ich meine Vorgeschichte. Sein Kommentar: Wenn ein Autofahrer die Wahl zwischen einem Gebrauchtwagen und einem neuen Modell hätte, würde er den neuen Wagen bevorzugen. Das war wohl seine Art, als Techniker derartige Sachen zu formulieren. Jedenfalls hatte ich verstanden. Er hat inzwischen ein ungebrauchtes Modell erworben. Inzwischen bin ich 24. Ich habe mich entschlossen, mein Leben als selbstständige, berufstätige Frau weiterzuführen. Soll auch ganz interessant sein. Nur halt, naja, was ich von vorehelichen Beziehungen halte, brauche ich wohl nicht mehr eigens zu formulieren. Soweit das Zitat. Noch ein Klischee behauptet, Monogamie gleich Monotonie. Mit anderen Worten, die Einehe ist langweilig. Abwechslung muss sein. Wer anders denkt, ist ein Spießer. Und das ist heute das Schlimmste, was man jemandem nachsagen kann. Wie erfinderisch sind wir Menschen doch, wenn wir unser Versagen entschuldigen wollen. Das klingt ja auch besser, als zuzugeben, dass wir aus Egoismus Ehepartner und Kinder im Stich lassen. Oder dass wir als unreife Träumer hinter jeder neuen, aufregenden Bekanntschaft den idealen Partner vermuten. Oder dass wir uns einfach vor der Verantwortung drücken wollen, die wir nach Gottes Willen tragen. Wie bitter sich menschliche Lieblosigkeit und Selbstsucht auswirken, können wir sehr schnell begreifen, wenn wir uns in die Lage des Sitzengelassenen versetzen. Dabei hat die biblische Einehe die besten Voraussetzungen für dauerhaftes Glück. Nur in unbegrenzter Gemeinsamkeit kann man sich dem anderen voll hingeben und seine Hingabe erfahren. Echte Liebe, die den anderen als Person meint, braucht keine Experimente und Seitensprünge, um frisch zu bleiben, weil sie nicht nur auf körperliche Anziehungskraft sich gründet. Auch die Kinder finden nur dann Gelegenheit zu einer harmonischen Entwicklung, wenn die Familie erhalten bleibt. Das müsste angesichts Hunderttausender von Kindern aus gescheiterten Ehen eigentlich klar genug sein. Weiter wird behauptet, die Frau ist die Sklavin des Mannes. So soll es die Bibel lehren, besonders der Frauenfeind Paulus. Von Gleichberechtigung sei da überhaupt keine Rede. Dazu ist Folgendes zu sagen. Wer so redet, zeigt, dass er das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments nicht hören will. Denn Paulus war kein Frauenfeind, wenn er auch in einer Zeit lebte, in der viele Frauen keine Rechte hatten. Dagegen nimmt er sich sehr wohl der Frau an. Er weist gerade die Ehemänner auf ihre Pflichten ihnen gegenüber hin und gibt ihnen keinen Anlass, sich zu Haus als Diktatoren aufzuspielen. Er tritt auch für die grundsätzliche Gleichberechtigung ein, obgleich er die verschiedenen Aufgaben der Geschlechter auseinanderhält. Auf keinen Fall gibt es im Neuen Testament jene doppelte Moral, die der Frau lauter Beschränkungen auferlegt, die nicht auch für den Mann gelten. Darüber hinaus ist gerade heutzutage die Ablehnung der verschiedenen Rollen von Mann und Frau eine Ursache für Entwicklungs- und Erziehungsschwierigkeiten bei heranwachsenden Kindern. Offensichtlich brauchen gerade sie die Nestwärme und mütterliche Fürsorge, die ihnen die Bibel verschaffen will. Wenn der Mann seiner Frau in rechter Weise zur Seite steht und sie als Persönlichkeit achtet, findet sie in ihrer Mutterrolle volle Befriedigung. Dass es dabei aufreibende Routine gibt, ist nicht zu übersehen. Aber die gibt es auch in jedem anderen Beruf. Ferner wird gemeint, die Bibel empfiehlt autoritäre Erziehung. Diese Halbwahrheit ist eine ganze Unwahrheit. Autoritär war die römische Vatergewalt, die über Leib und Leben der Kinder selbstherrlich entscheiden konnte. Wie ganz anders erscheint das Bild des Vaters im Neuen Testament. Auch er ist untertan und Rechenschaft schuldig. Ihm ist Fürsorge für das Kind und Rücksichtsnahme aufgetragen. Das Kind ist nicht Eigentum, sondern Partner. Natürlich gibt es auch hier einige Unterschiede, die sich aus der Erfahrung der Eltern und der Unreife des Kindes ergeben. Deshalb gibt es keine absolute Gleichstellung oder gar eine anti-autoritäre Erziehung, die sich in der Praxis eindeutig als Fehlschlag erweist. Eine gewisse Einordnung muss einfach sein. Das ist auch als Vorbereitung für das spätere Leben in der Gemeinschaft notwendig. Ein amerikanischer Lehrer in Hamburg sagte zu diesem Thema: Heute haben die Deutschen mehr Freiheit als die Amerikaner. In den Staaten ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass die Schüler zu viele Freiheiten nicht verkraften können. Diese späte Einsicht, die sich auch bei uns noch durchsetzen wird, ist bereits in der Bibel vorweggenommen. Wenn wir uns auf das Wort Gottes in der Bibel stützen, bleiben wir nicht nur von den Auswüchsen der jeweiligen Modeströmungen verschont. Wir haben auch einen unfehlbaren Leitfaden zu einem rechten Lebensverständnis und wirklichem Glück.
Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein Frohgefühl gar ward zerstreut, Christus der ewige Felsen bleibt. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auch keinen Sand gebaut, der hat auch keinen Sand gebaut.
Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. In der vorliegenden Sendereihe befassen wir uns mit Themen, die viele Menschen unserer modernen Zeit bewegen. Zum Beispiel, wozu leben wir? Praktische Lebenshilfe aus der Bibel? Aktuelles aus der Bibel über Ehe und Familie? Biblische Nächstenliebe in Beruf und Gesellschaft? Kritik an der Institution Kirche aus der Sicht der Bibel? Diese Ansprachen sind in einer ansprechenden Schrift zusammengefasst. Sie dürfen die Broschüre gern bei uns kostenlos anfordern. Kennwort: Wozu leben wir? Ich wiederhole: Kennwort: Wozu leben wir? Die Adresse gebe ich gleich durch. Auch auf unsere Bibelfernkurse sei erneut hingewiesen. Bitte erwähnen Sie bei der Anforderung, ob Sie den 6 oder 26 Lektionen umfassenden Kurs wünschen. Durch unsere Tonbandmission können Sie 112 unserer Radioansprachen auf Tonband oder Kassette auf Ihrem Gerät daheim hören. Gern senden wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial zu. Doch nun meine Adresse: Gottfried Reichel, 8 München 21, Postfach 21, 0210. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8 München 21, Postfach 21, 0210. Allen Hörern, die mich durch ihre Zuschriften in diesem Dienst an der Wahrheit Christi ermutigt haben, möchte ich von Herzen danken. Bis zur nächsten Sendung verbleibe ich mit herzlichen Segenswünschen. Ihr Gottfried Reichel.